Ja, wir stehen in der Betrachtung in dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 5. Wir haben uns gestern Abend, heute Morgen damit beschäftigt und wohl auch alle empfunden, dass wir hier in diesem Kapitel, wie überhaupt im Evangelium nach Johannes, sehr tiefgehende Gedanken haben. Denn der Herr, so sagten wir, nimmt eigentlich immer wieder die Wunder, die zeichenhaften Wunder, die wir in diesem Evangelium finden, als Anlass, um dann auch die Hörer, einmal die Jünger, auch die Juden oder die Schriftgelehrten und Pharisäer weiter einzuführen in sehr tiefgehende Gottesgedanken. Hier war es im 5. Kapitel die Heilung eines Menschen am Teich von Bethesda. Und das hat dann, wie man sagt, diese weitere Belehrungen ausgelöst, weil dieser Mann den Auftrag erhielt, sein Bett auf sich zu nehmen und zu wandeln, für die Juden ein Anlass, ihn zurechtzuweisen und darauf hinzuweisen, dass er das nicht am Sabbat tun durfte. Aber wir sagten uns heute Morgen, die Juden hatten so viel neue Gesetze hinzugemacht, dass damit die eigentlich ursprünglichen Anordnungen Gottes letztlich ihre Bedeutung verloren hatten. Wir wollen heute Abend uns noch einmal diesen Versen zuwenden und kommen zu dem letzten Abschnitt. Des Zusammenhangs wegen lesen wir noch einmal von Vers 25 ab. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und ist jetzt, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt gegeben, auch Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, welches er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen, sondern dies sage ich, auf dass ihr errettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, welche der Vater mir gegeben hat, auf dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst, hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn welchen er gesandt hat, diesem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meinet in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, auf das ihr Leben habet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in den Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet, und die Ehre, welche von Gott allein ist, nicht suchet? Wähnet nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Moses. auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Soweit zunächst Gottes Wort. Nun, wir haben heute Morgen gehört, dass der Herr Jesus hier von einer bestimmten Stunde redet, ein Ausdruck, den wir auch zweimal in Kapitel 4 finden, und zwar in Verbindung mit der Anbetung oder mit dem wahren Gottesdienst. Hier in diesem Kapitel wird dieser Ausdruck noch zweimal gebraucht, und zwar in Vers 25 und dann in Vers 28. Wir sagten uns, dass es sich hier natürlich nicht um eine Stunde in unserem Sinne handelt, sondern hier wird ein Zeitabschnitt vorgestellt, den man als besonderen Zeitabschnitt der göttlichen Gnade bezeichnen kann. Denn es heißt, die Stunde kommt und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Tote, die an dieser Stelle sind, nicht Gestorbene, sondern eben solche, die tot sind, in Sünden und Übertretung. Denn alle Menschen sind im Tode. Und nur durch die Kraft Gottes ist es möglich, einen Menschen aus diesem Zustand zu befreien, ihm wahres Leben zu geben. Diese Stunde, sagt der Herr, ist jetzt. Und wir sagten uns heute Morgen schon, diese Stunde hat damals angefangen, als der Herr auf diese Erde kam. Und diese Stunde währt immer noch. Also mit anderen Worten, eine Stunde, die sehr lang ist. Denn sie umfasst fast 2000 Jahre und wir wissen auch noch nicht, wann sie beendet ist. Der Herr bezeugt also hier die wunderbare Wirksamkeit der göttlichen Gnade. Es ist letztlich die Stimme Gottes, die wir hören, und zwar durch das Evangelium. Gott ruft heute Menschen durch das Evangelium. Wir haben im Timotheusbrief ein wunderbares Zeugnis, wo der Apostel Paulus das ebenfalls sagt, der uns berufen hat mit heiligem Ruf. Und dieser heilige Ruf ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums, die heute auch noch verkündigt wird. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt gegeben, auch Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Hier haben wir einen Titel, Menschensohn, den wir sehr oft, besonders auch in den Evangelien finden. Man hat fast den Eindruck, als ob der Herr mit Vorliebe gerade diesen Titel wählt, wenn er von sich selbst redet oder von seiner Tätigkeit und von seiner Wirksamkeit. Wenn man sich einmal die Mühe macht, all diese Aussagen gerade in den Evangelien zusammenzustellen, wo vom Sohn des Menschen geredet wird, dann hat man tatsächlich eine Übersicht über sein Kommen in diese Welt bis zu seiner Verherrlichung und wo er später einmal alle Macht übernehmen wird. Wir kennen manche dieser Aussagen, wenn er zum Beispiel sagt, des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er vergleicht sein Verhalten oder seine Stellung hier auf dieser Erde sogar mit den Füchsen, und er sagt, die haben wenigstens noch eine Höhle. Und er vergleicht sich und seine Haltung mit den Vögeln und sagt, die haben wenigstens noch ein Nest. Aber des Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt legen kann. Er ist des Menschensohn. Und in diesem Titel liegt die wunderbare Erfüllung einer göttlichen Verheißung, die wir auch schon direkt oder indirekt in den alttestamentlichen Verheißungen finden. Denn Gott hatte ganz große Ziele, auch mit dem Menschen, mit anderen Worten, auch mit uns. Das ist sehr klar erkennbar, wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, wenn man andere Aussagen der Heiligen Schrift hinzunimmt. Aber wir wurden auch schon hier im Evangelium nach Johannes daran erinnert, dass der Mensch tatsächlich total versagt hat. Durch die Sünde, durch den Ungehorsam war es völlig unmöglich, dass der Mensch seiner ursprünglichen Bestimmung entsprechend die göttlichen Aufgaben erfüllen konnte. Und es gibt es heute noch Aufgaben, die wir erfüllen dürfen und können, aber die eigentliche Zielsetzung Gottes wurde tatsächlich durch den Ungehorsam des Menschen unmöglich gemacht. Und da kam der Mensch vom Himmel. Gerade der Apostel Paulus spricht in sehr wunderbarer Weise von diesem zweiten Menschen, von dem letzten Adam, der tatsächlich an die Stelle des ersten Adam getreten ist und der das, was der erste Mensch nicht tun konnte, nun tatsächlich getan hat und tun wird. Und durch die Wiedergeburt kommen wir in Gemeinschaft und in Verbindung mit diesem Menschen aus dem Himmel. Wir haben von daher auch Anteil an dem Herrschaftsbereich des zweiten Menschen. Wir sollten das immer wieder wohl beachten, wenn Paulus zum Beispiel im Korintherbrief sagt, oder wisst ihr das nicht, dass ihr Engel richten werdet, dass ihr die Welt richten werdet, dann will er damit sagen, seid ihr euch gar nicht bewusst, dass ihr durch die Verbindung mit Christus jetzt auch Anteil habt an der zukünftigen Autorität, die der Herr einmal ausüben wird, hier auf dieser Erde. Wie das im Einzelnen sein wird, davon können wir uns vielleicht keine so rechte Vorstellung machen, aber immerhin sagt die Bibel ganz klar, dass wir Anteil haben an den zukünftigen Herrlichkeiten unseres Herrn. Also hier haben wir den Sohn des Menschen, dem letztlich auch alle Gewalt gegeben wurde. Eine Stelle aus dem Buche Daniel macht das auch schon klar, und zwar Daniel Kapitel 7, da sehen wir schon diesen Sohn des Menschen, wie er vor den Alten an Tagen gebracht wurde, und ihm wurde dann die Macht, die Herrschaft und die Gewalt gegeben. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde. Und dann heißt es nicht, sie ist jetzt, sondern die kommt tatsächlich noch. Die ist noch zukünftig, dass die, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Also hier wird von der zukünftigen Zeit geredet, wo wiederum die Stimme gehört wird, aber nicht unter den Toten, die leben auf dieser Erde, damit sie zum Leben kommen, sondern es ist die Stimme des Sohnes, die alle hören werden, die in den Gräbern sind. Also mit anderen Worten, alle Gestorbenen. Also diese Stimme wird einmal gehört werden und alle müssen dann auferstehen. Wir merken, aus dieser Stelle hier ist zunächst einmal ganz klar ersichtlich, dass mit dem Tode nicht alles aus ist, sondern es geht weiter. Es gibt eine Verantwortlichkeit des Menschen. Und jeder Mensch wird einmal vor ein göttliches Gericht gestellt werden, auch wenn viele Menschen das nicht verstehen können oder verstehen wollen. Dieser Augenblick kommt. Wir haben viele Aussagen in der Heiligen Schrift, die das bestätigen. Ich möchte nur auf die Aussage im Hebräerbrief hinweisen, die wir gewiss alle kennen, denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist übrigens sehr bezeichnend, dass die Menschen im Alten Bunde, die Glaubenszeugen im Alten Testament, alle davon überzeugt waren, dass sie zur Verantwortung gezogen würden, dass sie einmal auch vor dem Thron Gottes stehen. Das war mit auch ein Bewusstsein ihrer tiefen Gottesfurcht. Sie war tief verankert, auch in ihren Herzen. Hier heißt es nun, sie werden die Stimme hören und hervorkommen. Allerdings in einer unterschiedlichen Gruppierung. Es heißt hier, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Diese Aussagen, die wir hier aus dem Munde des Herrn hören, haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den Aussagen, die wir im Buche Daniel finden. Und ich denke, wir sollten diese Stelle einmal lesen, und zwar in Kapitel 12. Auch da wurde Daniel schon sehr klar, unmissverständlich, auf die zukünftige Auferstehung aufmerksam gemacht. Kapitel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zum ewigen Leben und jene zur Schande, zur ewigen Abscheu. Also hier haben wir fast die gleiche Aussage. Da wird von zwei grundsätzlichen Gruppen geredet. Einmal Auferstehung zum Leben, einmal Auferstehen zur Schande oder zur Verdammnis. Von Daniel selbst oder zu Daniel selbst wird dann am Ende des 12. Kapitels gesagt, du aber gehe hin bis zum Ende und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage. Also wir merken schon, diese Männer im Alten oder diese Menschen im Alten Testament wussten schon ganz klar um die Auferstehung aller Menschen, entweder zum Leben oder zum Tode. Nun sollten wir allerdings gerade bei dieser Aussage hier sehr vorsichtig sein, denn es ist nicht die einzige Stelle, wo von der Auferstehung geredet wird. Es gibt leider manche, die den Fehler machen, dass sie eine Stelle oder einige Stellen aus der Heiligen Schrift herausnehmen und dann auf dieser ein oder zwei Stellen eine Lehre aufbauen. Wenn es sich um bestimmte Fragen handelt, zum Beispiel Auferstehen, dann müssen wir schon sehr viele, fast alle Stellen der Heiligen Schrift zusammentragen, um zu einem klaren Bild zu kommen, was die Bibel über die Auferstehung sagt. Und dann werden wir feststellen, dass noch weitere Einzelheiten über die Auferstehung gesagt werden. Wir können jetzt natürlich nicht auf diese vielen Stellen eingehen, aber es ist einfach ein Grundsatz. Und das gilt nicht nur für die Frage der Auferstehung, das gilt letztlich für alle entscheidenden Fragen, die uns berühren. Da kann man, ich sage, noch einmal nicht eine Stelle nehmen und auf dieser Stelle nun eine biblische Lehre aufbauen. Sondern wir müssen schon versuchen, was sagt Gottes Wort zu diesem Bereich oder zu diesem Thema. Leider finden wir in der Christenheit gerade im Blick auf Auferstehung eine ganz gewaltige Unkenntnis. Vielleicht darauf zurückzuführen, dass man im sogenannten christlichen Glaubensbekenntnis, man sich aber auch nur hier auf eine solche Aussage beschränkt hat. Viele kennen das Glaubensbekenntnis, ich weiß nicht, ob es genau wörtlich kann, aber ungefähr so heißt es, auferstanden von den Toten, von wo er wiederkommen wird, so richten die Lebendigen und die Toten. Das ist bei vielen Menschen auch die einzige Kenntnis über Auferstehung. Das entspricht in keiner Weise den vielen Aussagen, die wir über dieses Thema in der Bibel haben. Wir wissen zum Beispiel von einzelnen Abteilungen, jeder aber in seiner Ordnung oder wer glückselig, wer Teiler dann der ersten Auferstehung und so weiter. Wir merken also, es gibt auch da Unterschiede. Hier sagt der Herr Jesus nur grundsätzlich, zwei Gruppen wird es geben. Entweder zum Leben oder zur Verdammnis, zum Tode. Diese Aussage, die wir hier finden, sagt dann, die aber das Gute getan haben, eben zum Leben, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Diese Aussage wird natürlich von vielen Leuten auch wieder sehr menschlich genommen und damit kommt man auch zu ganz falschen Schlussfolgerungen und Ergebnissen. Wenn es hier zum Beispiel heißt, die das Gute getan haben, und wenn man so Leute hört, dann sagen sie, ja, viel Gutes habe ich aber doch getan. Ich denke, bei solchen Aussagen, die das Gute getan haben, müssen wir fragen, wer beurteilt überhaupt, was gut und schlecht ist? Das ist nicht unserer Beurteilung unterworfen, sondern das ist ausschließlich der göttlichen Beurteilung unterworfen. Von daher müssen wir also dann die nächste Frage stellen, was ist nach göttlicher Beurteilung gut oder böse? Nun, die Beantwortung dieser Frage ist eigentlich gar nicht so schwer, denn es gibt sehr viele Stellen, wo diese Begriffe gut und böse von göttlicher Warte aus klargestellt wird. Und da möchte ich nur an die bekannte Aussage im Römerbrief erinnern, da ist keiner, der Gutes tut. Also reichen die angeblich guten Werke in unserem Leben nicht aus. Da muss schon mehr erfolgen. Was ist gut? Den Willen Gottes verwirklichen, das ist gut. Und das ist die Voraussetzung, um an der Auferstehung zum Leben teilzunehmen. Dass man das getan hat, was Gott als gut bezeichnet. Was er von uns sogar erwarten muss. Und das sind die entscheidende Frage, mit der wir uns auch als Menschen auseinandersetzen müssen. Was ist gut in den Augen Gottes? Nun, wir können hier nicht jetzt im Einzelnen dieser Frage nachgehen, aber gut ist es, den Herrn Jesus anzunehmen als seinen persönlichen Heiland. Das wäre dann das Gute, was Gott uns geschenkt und anbietet. Und zwar nicht nur das Gute, sondern das Beste. Es gibt darüber hinaus nichts Besseres mehr. Aber das Böse, das führt letztlich zum Gericht. Das Böse bedeutet auch hier das Schlechte. Meine Liebe, wie viel Schlechtes gibt es auch in unserem Leben? Also zwei Gruppen gibt's. Das sagt die Bibel mit aller Deutlichkeit und aller Klarheit. Zur Auferstehung des Gerichts. Nun, wenn wir die Offenbarung hinzunehmen, dann wissen wir auch, wann dieses letzte Gericht stattfindet. Und zwar heißt es doch vor dem großen weißen Thron. Und da wird ein jeder gerichtet werden, nach dem, was er getan hat. Wir kennen gewiss diese Aussage dort, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens. Nun, wir dürfen annehmen, dass hier Johannes das uns vorstellt, so wie wir es verstehen können. Da wurden Bücher aufgetan. Da wurde nachgeschlagen im Blick auf unsere Lebensgeschichte. Und ein anderes Buch, und das ist das Wichtigste, das Buch des Lebens. Und wer nicht gefunden wurde in diesem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den Feuersee. Ich denke, diese Eintragung im Buch des Lebens, die können wir nicht vornehmen. Das kann nur Gott selbst. Und er tut es, wenn wir unsere ganze Hoffnung und unser Vertrauen auf den Herrn Jesus setzen. Der Herr sagte einmal seinen Jüngern, die ganz begeistert waren, weil sie in der Lage waren, große Zeichen und Wunder zu tun. Wir wissen, wie sie zurückkehrten und ganz begeistert davon berichteten, selbst die Dämonen sind uns untertan. Und der Herr sagte ihnen, aber das ist noch nicht der entscheidende Grund. dass ihr so jubelt. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist viel wichtiger, dass wir dort registriert sind. Die wichtigste Registrierung, die es überhaupt im Leben eines Menschen gibt. Und das ist schon eine echte Frage, die sich auch jeder stellen muss. Weiß ich, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist? Weiß ich um diese Eintragung in das Buch des Lebens? Man kann es wissen. Denn das wird auch schon vorher gesagt, und zwar in Vers 24, um noch einmal zurückzugreifen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Hier wird tatsächlich von einer Gewissheit geredet im Blick auf das ewige Leben. Es heißt nicht, der wird das ewige Leben vielleicht einmal später bekommen. Das sagt die Bibel nicht, sondern der hat es. Wir haben das ewige Leben in und durch Jesus Christus. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richtig, und mein Gericht ist gerecht. Ein Satz, den wir uns gewiss einmal unterstreichen sollten. Denn Gott ist immer gerecht. Ob es in dieser Welt wirklich gerechte Gerichte gibt, das ist eine Frage. Jemand hat einmal gesagt, wer Recht haben will in dieser Welt, darf nie zum Gericht gehen. Da wird er wahrscheinlich nie das wirkliche Recht finden. Wir wissen, wie ungerecht auch menschliche Richter oft sind und sein können. Der Herr ist gerecht, absolut gerecht. Wir finden diese Aussage übrigens schon im ersten Buch Mose, an einer sehr beachtenswerten Stelle, und zwar in 1. Mose 18. Da geht es um die Zerstörung von Sodom. Und wir wissen, dass Abraham betet. Wenn nun so und so viel Gerechte das, willst du die einfach umbringen? Und da in diesem Zusammenhang steht ein ganz wichtiges Wort. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht sprechen. Diese Aussage kann übrigens eine große Hilfe sein. Auch im Blick auf manche Fragen, die wir hier nicht absolut beantworten können. Wir kennen oft diese Fragen, was geschieht denn mit den kleinen Kindern, was geschieht mit den Menschen, die vielleicht das Evangelium nicht gehört haben, und das sind nun die Fragen, die ja immer wieder gestellt werden. Persönlich bin ich überzeugt, hier haben wir eine ganz klare Antwort. Gott wird nie ein ungerechtes Urteil sprechen. Unmöglich. Der gerechte Richter spricht Recht. Darauf dürfen wir uns stützen und das dürfen wir festhalten. Hier wird es übrigens auch gesagt. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Nun, manche werden bei dieser Aussage etwas in Schwierigkeiten kommen, weil das doch wahrscheinlich zunächst einmal wie ein Widerspruch klingt. Denn das würde ja dann heißen, dass man sagen könnte, was der Jesus sagt, das ist nicht wahr. Aber dieser Vers hat nun ganz gewiss im Zusammenhang betrachtet doch eine ganz andere Bedeutung. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass der Herr hier sagen will, wenn ich jetzt von mir zeuge, dann lehnt ihr das ab und sagt, das ist nicht wahr. Das war tatsächlich die Haltung der Juden. Ihr nehmt mein Zeugnis nicht an. Ihr lehnt das ab. Ihr betrachtet mich als Lügner. Darum möchte ich eurem Unglauben, ich sage es jetzt mit eigenen Worten weiter, entgegenkommen. Und werde nicht nur mein Zeugnis euch mitteilen, sondern auch andere, die wirklich Zeugnis ablegen können. Und zwar haben wir in den nächsten Versen vier Zeugen, die hier vorgestellt werden, die Zeugnis geben über die Größe, die Herrlichkeit und die Erhabenheit des Sohnes Gottes. Als erstes wird einmal auf den Vater hingewiesen, man darf es gewiss in dem Sinne deuten, und zwar haben wir das in Vers 32, ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass sein Zeugnis wahr ist, welches er von mir zollt. Nun, manche deuten diese Aussage auch auf Johannes den Täufer, aber ich denke, wir dürfen es doch grundsätzlich einmal auf Gott selbst beziehen. Gott legt Zeugnis ab von seinem Sohn. Diese Aussage finden wir später dann noch einmal bestätigt. Dann kommen wir auf das erste Zeugnis zu reden, was damals die Juden gehört hatten, was sie wahrgenommen hatten. Und das war das Zeugnis des Johannes. Wir finden es hier in Vers 33. Da heißt es, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Nun denken wir an die Aussagen in den anderen Evangelien, wie viele Leute damals zu Johannes gingen, der am Jordan predigte. Es waren die Sünder, die Zöllner, sie ließen sich auch taufen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer standen in einer bestimmten Entfernung und haben der Sache nur zugeschaut. Sie haben aber gehört, was Johannes damals gesagt hat. Und was er sagte, war eine ganz harte Botschaft. Wenn er zum Beispiel sagt, Otternbrot, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Also Johannes hat schon in einer unmissverständlichen Deutlichkeit damals die Menschen angesprochen. Aber er hat nicht nur von der Notwendigkeit der Buße geredet, sondern er hat auch davon geredet, ich bin es nicht, der nach mir kommt. Das ist er. Und als der Jesus zur Taufe kam, hat er ganz klar bezeugt, dass er es ist. Hier im Evangelium nach Johannes finden wir sogar die Aussage, dass Johannes sagt, ich kannte ihn nicht, aber als er dann den Geist herabkommen sah, da wurde ihm klar, da wurde es ihm geoffenbart, das ist der Sohn Gottes. Und auch haben die Juden das damals gehört, der die Sünde der Welt wegnimmt, das Lamm Gottes. Also das war ein Zeugnis, das damals Johannes gegeben hat. Es heißt dann weiter, ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen, sondern dies sage ich, auf dass ihr errettet werdet. Dieser Vers ist vielleicht auch wieder etwas schwierig. Vielleicht darf man es so deuten, dass der Jesus sagt, für mich war dieses Zeugnis des Johannes nicht das Entscheidende. Er hatte noch einen größeren, der es bezeugt hat. Aber für euch war es wichtig, denn es ging ja um eure Errettung. Und Johannes hat euch schon den Weg gezeigt, wie ihr errettet werden könntet. Und zwar durch Buße und Glauben und durch Annahme des Christus, des Messias. Er sagt dann ferner, jener war die brennende und scheinende Lampe. Er war ein bleibendes Zeugnis damals. Er hat wie eine Lampe diesen Schein verbreitet. Aber wären wir nicht auch so, oder sollten wir nicht auch solche Menschen sein? Wie Lampen, die brennen? Denn eine Lampe stellt man nicht unter den Scheffel, sondern oben auf das Lampengestell, das sie scheint. Johannes war eine solche Lampe. Er hat die Lampe nicht irgendwie versteckt. Er hat ganz klar bezeugt und letztlich hat das klare Zeugnis des Johannes zum Tode geführt. Dass er ins Gefängnis geworfen wurde aufgrund seines Zeugnisses, weil er der Wahrheit Zeugnis gegeben hat. Ihr wolltet eine Zeit in seinem Lichte fröhlich sein. Ihr wolltet eine kleine Zeit euch zufrieden geben mit dieser Botschaft. Aber ihr habt dann die eigentliche Entscheidung nicht getroffen. Und das war der Herr. Und dann kommt er zu dem zweiten Zeugnis. Und das zweite Zeugnis finden wir dann in Vers 36. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Und dieses zweite Zeugnis, von dem hier geredet wird, das waren die Werke des Christus. Übrigens, Johannes hat keine Werke getan. Er hat gepredigt. Buße gepredigt, zur Umkehr aufgefordert. Aber der Jesus kam und tat Werke. Und zwar gewaltige Werke, die niemand vor ihm getan hatte. Wir wissen zum Beispiel um einen Elisa, der viele Wunderwerke getan hat. Und von daher offenbarte, dass er tatsächlich über eine noch größere Zeugniskraft verfügte wie Elias. Und das war ja auch sein Wunsch, gib mir das zweifache Teil von deinem Geist. Und er hat dann noch mehr Wunder getan. Wir kennen sie, finden sie im zweiten Buch der Könige. Aber jetzt kommt der Herr. Und seine Wunder haben all diese Wunder, man könnte sagen, geradezu in den Schatten gestellt. Niemand konnte solche Wunder tun. Aber es gab noch etwas. Er tat nicht nur Wunder. Er befähigte auch seine Jünger, Wunder zu tun. Das zeigt die Kraft, die in ihm war. Also nicht nur er konnte Wunder tun, sondern er konnte auch seinen Jüngern diese Kraft vermitteln, um die Wunder zu tun. Und sie haben auch gewaltige Wunder getan. Wir sehen das auch später bei den Aposteln. Sie haben ähnliche Wunder getan im Blick auf Heiligen. Wir sehen also, hier ist das nächste Zeugnis. Und wir wissen auch um die Aussage des Herrn Jesus, wir haben sie auch in diesen Tagen schon wiederholt vor uns gestellt, wenn ihr schon meinen Worten nicht hört, glaubt mir doch wenigstens der Werke willen. Das dritte Zeugnis ist das Zeugnis des Vaters. Das wird nun hier im nächsten Abschnitt, Vers 37, vorgestellt. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Merken wir, wie oft immer wieder das Wort gesandt zu finden ist im Evangelium nach Johannes. Er ist der Gesandte. Der Vater gibt Zeugnis. Nun, dabei dürfen wir zunächst einmal an jene Augenblicke denken, wo der Vater tatsächlich gezeugt hat, bei der Taufe. Der Himmel öffnete sich. Und Gott sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. An den Berg der Verklärung, hier waren allerdings nur die Jünger. Oder im Evangelium nach Johannes 12, als die Griechen kamen. Als der Jesus dann von seinem bevorstehenden Tod sprach. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und dann kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand, sagte, es habe gedonnert. Das heißt, sie haben schon gehört. Da war eine Stimme, eine übernatürliche Stimme. Sie konnten sie vielleicht nicht bis ins Letzte deuten. Aber so hat der Vater Zeugnis gegeben. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt auch noch ein Zeugnis, das Gott jedem Menschen gibt. Und zwar durch die Kraft des Geistes. Denn sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sehen also, es gibt ein göttliches Zeugnis, das Zeugnis des Vaters, das hier auch erwähnt wird. Und dann wird als viertes in Vers 39 das Zeugnis der Schriften genannt. Da heißt es, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Wir haben also hier immer wieder das Wort zeugen. Ein wichtiges Wort, das in den Evangelien sehr, sehr oft gebraucht wird. Es gibt Zeugen, Zeugnisse, auch in der Apostelgeschichte. Auch da war es die Aufgabe der Jünger, zu zeugen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Aber hier spricht der Herr von anderen Zeugnissen, nicht nur von dem Zeugnis der Apostel und Jünger. Das Zeugnis der Schriften. Und das ist gewaltig überwältigend. Wenn wir das Zeugnis der Schriften einmal auf uns einwirken lassen, und zwar meint der Herr hier natürlich die alttestamentlichen Schriften, die Juden hatten die neutestamentlichen Schriften noch nicht, sondern sie forschten in den alttestamentlichen Schriften, daher ja auch der Name Schriftgelehrte. Schriftgelehrte gab es auch schon im Alten Testament. Es gab, ich glaube, diesen Ausdruck finden wir das erste Mal in den Tagen Davids. Da wurde schon in den Schriften geforscht. Denken wir an Esra. Esra war auch ein Schriftgelehrter. Er war auch in der Lage, das Gelesene verständlich weiterzugeben, als die Volksmenge sich dort versammelt hatte. Also Schriftgelehrte ist nicht negativ. Später waren die Schriftgelehrten genauso negativ wie auch die Pharisäer und die Priester. Aber vom Grundsatz her waren es Leute, die sich mit den Schriften beschäftigt hatten und das auch weitergaben. Allerdings sagt der Herr Jesus hier, ihr meint, in diesen Schriften das ewige Leben zu finden. Vielleicht kann man diese Aussage auch so deuten, dass diese Leute der Meinung waren, Hauptsache, wenn ich in den Schriften lese, dann werde ich das schon finden, irgendwann und wo, dass sie das als das Wichtigste betrachtet haben, nur in den Schriften zu lesen und sich damit zu beschäftigen. So etwas Ähnliches findet man heute auch. Da gibt es manche Gläubige, die meinen, das wäre nur das Wichtigste, wenn man in der Bibel liest. Oder wir kennen auch diese Anekdote, wo ein Theologiestudent dann, bevor er zur Prüfung ging, sich die Bibel unter das Kopfkissen gelegt hat, etwa in der Überzeugung, dass jetzt die geheimnisvollen Gedanken dann übertragen würden. Merken wir, die Bibel kann auch zu einem solchen Mittel werden. Es geht nicht nur darum, dass wir lesen. Es geht nicht nur darum, dass wir eine Bibel haben, sondern es muss unser Wunsch sein, in der Bibel das zu finden, was Gott uns schenken möchte. Und Zentralaussage der Bibel ist der Christus. Die ganze Heilige Schrift, das war übrigens eine Aussage der Reformatoren, die ganze Heilige Schrift treibt Christus. Das hat schon Luther gesagt, das haben die Reformatoren ganz klar erkannt. Sie waren sich der Tatsache bewusst, wir finden diese geheimnisvollen Spuren schon in den ersten Büchern der Heiligen Schrift. Wir finden diese Spuren in den prophetischen Büchern, mit anderen Worten, man kann die Bibel aufschlagen, wo man will. Überall finden wir Hinweise auf Christus. Ob es im Gesetz ist, ob es in den Psalmen ist oder ob es in den prophetischen Büchern ist. Diese Aussage wird auch vom Herrn selbst bestätigt, wenn er im Lukas-Evangelium sagt, anfangend von diesen Schriften erklärte er ihnen, was ihn betraf. Anfangend vom Gesetz, den Psalmen und den Propheten. Denn nach der alten Einteilung wurde die Bibel oder das Alte Testament in 3 Abschnitte eingeteilt. Gesetz waren die 5 Bücher Mose, die prophetischen Schriften, und dazu zählten übrigens nicht nur die Bücher, die wir heute als prophetische Schriften bezeichnen, sondern auch eine ganze Reihe sogenannter Geschichtsbücher gehörten nach der Einteilung des Alten Testamentes zu den prophetischen Schriften. Und zwar deshalb, weil sie von Propheten geschrieben worden sind. Man kann das einmal nachlesen, steht tatsächlich da, dass Propheten manche dieser Bücher geschrieben haben. Und dann eben die Psalmen, unter dem Begriff Psalmen fasste man, wir würden heute sagen, alle poetischen Bücher auch mit zusammen. Also diese Schriften bezeugten ganz klar, dass der Christus kommt, wie der Christus ist, und sie hätten anhand dieser Aussagen klar erkennen können, dass es stimmt, was die Propheten von ihm gesagt hatten. Dieses prophetische Zeugnis ist geradezu einzigartig und einmalig. Darum sagt auch Petrus später, so besitzen wir das. Oder das Wort befestigt kann auch bedeuten bestätigt. Die Schriften sind bestätigt worden durch die Wirklichkeit, durch das Leben unseres Herrn, durch sein Leben und durch sein Wirken. Und darum liegt hier eine Überzeugungskraft. gerade in den alttestamentlichen Schriften, man kann das heute oft überhaupt nicht verstehen, wie angebliche Theologen das Alte Testament in Frage stellen. Das ist eigentlich geradezu undenkbar. Denn hier sind Zusammenhänge, die eigentlich jeder erkennen müsste, vorausgesetzt, dass er ehrlich und aufrichtig sich mit diesen Schriften beschäftigt. Ich komme im Namen des Vaters und mich nehme dir nicht an. Wir haben hier wieder diese Aussage, Vers 38, denn welchen er gesandt hat, diesem glaubt ihr nicht. Hier wird der Jesus als der Gesandte gesehen. Übrigens haben wir diese Aussage auch im Hebräerbrief Kapitel 3. Da heißt es, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Das Wort Apostel bedeutet Gesandter. Er war der von Gott Gesandte. Wenn ein Land, eine Regierung, einen Gesandten sendet, kommt er immer im Auftrage und mit der Vollmacht eines Landes. Lehnt man den Gesandten ab, lehnt man die Botschaft dieses Landes ab. Also er kommt immer mit einer ungeheuren Vollmacht, allein schon im natürlichen Leben. Wie viel mehr im Blick auf den Herrn Jesus. Wenn ihr meine Botschaft ablehnt, dann lehnt ihr den ab, der die Botschaft euch eigentlich bringen will. Und das ist Gott, die göttliche Botschaft. Aber wir haben dann noch eine beachtenswerte Aussage, und zwar in Vers 43. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Also er will sagen, es können andere kommen, die die Vollmacht nicht aufweisen können, wie ich sie habe, die nehmen die an. Nun, diese Aussage hier kann man einmal deuten, dass der Jesus hier von falschen Propheten spricht, die nicht beauftragt waren, von falschen Lehrern. Aber man darf auch hier an den Antichristen denken, der auch ohne göttliche Vollmacht im Auftrage des Teufels kommt. Und den nehmen die auch noch auf. Und das wird tatsächlich in der Zukunft sein, dass der Antichrist viele verführen wird. Auch eben aus einer bekennenden Christenheit und aus einem solchen System, wie der Herr Jesus hier damals im Judentum vor sich hatte. Den nimmt man auf. Da ist man bereit, das anzuerkennen. Also hier haben wir schon eine sehr, sehr ernste Warnung, auch im Blick auf die zukünftige Entwicklung. Wähnet nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Er sagt, das macht schon ein anderer. Das brauche ich gar nicht zu machen. Das macht Mose. Und die Juden beriefen sich immer gerne auf Mose, einmal auf Abraham, das ist unser Vater. Mose, das ist unser großer Führer gewesen, das war unser Gesetzgeber. Und man kann das heute noch erleben, wenn man mit Juden redet. Die reden immer mit ganz hoher Hochachtung von Abraham, von Elias und auch von Mose. Und hier sagt der Jesus, ich brauche euch nicht zu verkleiden, das macht der. Der wird das einmal tun. Und warum? Weil er von mir geredet hat. Ihr beruft euch immer wieder auf Mose. Aber Mose war überzeugt, dass ich, der Christus, einmal kommen werde und dass ich hier offenbar werde in dieser Welt. Hat er nicht schon von einem Propheten geredet, der kommen würde gleich mir? 5. Mose 18. Nun, manche werden vielleicht sagen, ja, aber der Jesus war mehr als ein Prophet, zweifellos. Aber das Wort Prophet hat auch noch eine andere Bedeutung. Wenn Mose zum Beispiel sagt, ein Prophet gleich mir, dann war Mose ein Prophet im Auftrage Gottes. Und hier hat das Wort Prophet den Sinn von Dolmetscher. Mit anderen Worten, Gott hat durch mich geredet. Ich habe die Worte, die Gott gesprochen hat, euch weitergegeben in der Sprache, dass ihr sie verstehen könnt. Hier, diesen Sinn hat hier das Wort Prophet. Und gleich mir wird ein Prophet kommen. Der wird in einer noch deutlicheren Sprache die Worte Gottes euch weitergeben, dass ihr sie wirklich verstehen könnt. Aber ihr wollt nicht. Ihr habt nicht gewollt. Das ist das vernichtende Urteil, das wir hier dann auch in diesem Abschnitt finden. Ihr wollt nicht zu mir kommen. Wie furchtbar. Aber das waren nicht nur die Juden damals. Wir müssen leider heute die gleiche Feststellung machen, im Blick auf viele, die sich Christen nennen. Sie wollen nicht wirklich den Herrn als ihren persönlichen Herrn annehmen. Sie bleiben in der Finsternis. Wie traurig und wie schade. Wenn man so nah an dieser herrlichen Errettung ist und dann doch es vorzieht, in der Finsternis zu bleiben. Wohin sollen wir dann noch gehen? Wo gibt es dann noch eine Möglichkeit der Errettung? Das ist die Frage, die tatsächlich mehrmals in der Heiligen Schrift gestellt wird. Ich hoffe, dass niemand hier ist, der so gleichgültig diesem herrlichen, göttlichen Angebot gegenübersteht, sondern es bewusst, ganz bewusst in sein Herz aufnimmt.